hat Deutschland und Deutschland der Welt die Reformation gebracht. 500 Jahre ist das her in zwei Tagen, dass wir daran denken, dass wir das feiern, und das ist wahrlich Grund zum Feiern. Unser Staat und die Bundesregierung hat es zum Anlass genommen, viele Lutherorte zu fördern, zu restaurieren. Wir haben uns selbst einige angeschaut in Wittenberg. Beeindruckend. Und wenn man tiefer schaut, kann man einfach sich nur wundern, erstaunt sein, was passiert ist in der Durchdringung der Gesellschaft, in wie viele Bereiche das hineingewirkt hat, diese Reformation. Ein Grund, das zu feiern. Und manche sagen, wir brauchen eine neue Reformation. Wir können da sagen, naja, wir Freikirchler, wir haben ja die Reformation gebracht. Wir haben ja die Reformation reformiert. Und das ist ja schon mal ganz schön toll. Wir haben die Reformation ja wieder lebendig gemacht. Vor 150 Jahren, 200 Jahren, 100 Jahren, wann auch immer. Und haben das nochmal richtig gestellt, was in Vergessenheit geraten ist. Ein doppelter Grund für uns, stolz zu sein, die Reformation reformiert zu haben. Und trotzdem bleibt diese Frage, brauchen wir noch eine Reformation? Heute, hier, jetzt? Viele von uns hier haben eine ganz persönliche Reformation erlebt. Wir nennen das nicht Reformation, wir nennen das Bekehrung, Wiedergeburt. Und das ist Grund zum Feiern. Und das wurde mindestens einmal gefeiert, als wir uns haben taufen lassen. Das können wir feiern, wenn wir Abendmahl feiern, wenn wir Abendmahl nehmen. Und wir haben Grund, uns daran zu freuen. Bei manchem ist das ein Jahr her oder 5 Jahre oder 15 oder 50. Was ist, wenn die Reformation in die Jahre kommt? Was ist, wenn die Wiedergeburt, die Bekehrung in die Jahre kommt? Alles fit, alles frisch, alles okay? Oder stimmt das, wenn Leute sagen, wir brauchen eine neue Reformation? Wir brauchen doch nicht etwa eine neue Bekehrung, oder eine Bekehrung reicht doch. Die ist doch gültig für alle Zeit, also habe ich es doch, oder? Habe ich es? Hast du es? Ich würde jetzt gerne mit dem Mikrofon durch die Reihen gehen und euch fragen. Du willst mir es geben, ne? Ich fange bei dir an. Wir haben in den letzten Wochen das Lukas-Evangelium gelesen. Das Lukas-Evangelium berichtet wie kein anderes Evangelium davon, dass der lebendige Gott Mensch wurde. Und berichtet davon, wie er uns Menschen, wie er seinen Menschen sehr, sehr nahe gekommen ist. Und ich möchte erstmal im Gegensatz zu dem, was du sagst, nicht mit Lukas 24 ganz am Ende beginnen, sondern ich möchte einen ganz kleinen Text mitten aus dem Lukas-Evangelium rausgreifen, mit dem ich einsteigen möchte. Und ich glaube, in diesem ganz kurzen Text, einem Gleichnis, das Jesus erzählt, liegt ein wesentlicher Schlüssel zu dem Lukas-Evangelium. Zu dem Anliegen des Lukas-Evangeliums, worum es eigentlich geht. Der Schlüssel liegt, ihr könnt mit aufschlagen oder eure Apps öffnen, Lukas 15, die Verse 4 bis 7. Lukas Kapitel 15, die Verse 4 bis 7. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Wenn jemand von euch 100 Schafe hat und eins davon sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe weitergrasen und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, trägt er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause, dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Und ich sage euch, Im Himmel wird man sich genauso freuen, die Freude über einen Sünder, der seine Einstellung geändert hat, der Buße getan hat, ist größer als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Lukas, der Arzt, berichtet uns davon, dass Gott aufbricht zur größten Menschsuchaktion der Geschichte. Gott selbst bricht auf zur Menschensuchaktion, zur letzten und größten Menschensuchaktion. Gott selbst ist in Jesus Christus unterwegs, Menschen zu suchen. Und irgendwie sind diese Menschen auf der Flucht und zugleich auf der Suche nach einem Zuhause. Habt ihr schon mal beobachtet, wie oft man heutzutage dem Slogan begegnet, willkommen zu Hause? Nicht nur Kirchen werben damit. Ganz am Anfang der Bibel steht eine ganz spannende und zugleich hochgradig tragische Aussage. Da war das passiert, was wir Sündenfall nennen. Der Mensch hatte sich sein eigenes Konzept gedacht und hatte gedacht mit Gott oder hat das mit Gott so ein bisschen in Frage gestellt. Und dann passiert etwas. Das lesen wir in 1. Mose 3, als Gott den Menschen, der sich gerade von ihm abgewendet hat, von dem einfachen Vertrauen in ihn, sagt Gott deshalb, da passiert Folgendes: Deshalb schickte Gott ihn aus dem Garten Eden hinaus. Er sollte den Ackerboden bebauen, bearbeiten, von dem er genommen war. So vertrieb er den Menschen. Fortan war der Mensch auf sich alleine gestellt. Und fortan kam es darauf an, dass jeder für sich das Beste draus macht aus dem Leben. Und ich begegne dem heute immer wieder, wenn mir Menschen sagen, ich brauche für meinen guten Lebenslauf noch den und den und den Baustein. Wenn ich das alles gemacht habe, dann habe ich einen guten Platz. Und ich begegne immer wieder der Frage, was muss ich alles tun, was muss ich machen, was kann ich machen, damit ich das Richtige mache. Und Menschen wollen sich investieren, um genug zu investieren, um das Richtige zu investieren in ihr Leben und das, was für sie richtig ist in ihrem Wertesystem, was für sie wertvoll ist. Das kann ganz unterschiedlich sein. Eine akademische Laufbahn oder das Investieren in ein soziales oder kirchliches Projekt. Manchmal, wenn ich mit solchen Menschen im Gespräch bin, gerade mit solchen Menschen, die sich unglaublich investieren, die unglaublich powern. Und ich habe eine Leidenschaft für solche Leute. Ich stelle ihnen manchmal eine kleine Frage. Sag mal, was treibt dich eigentlich an? Und ich habe jemandem mal die Frage gestellt und Monate später kommen wir mal wieder ins Gespräch und später nochmal und er sagt es mir mehrfach: Rainer, ich denke immer noch über deine Frage nach. Was treibt mich eigentlich an? Was ist eigentlich mein innerer Motor? Es ist eine spannende Frage, dem mal nachzugehen. Was treibt mich an? Mein Eindruck ist, dass wir das oft gar nicht wissen, gar nicht zu fassen kriegen. Manchmal fühlen wir uns wie Getriebene. Getriebene nach Anerkennung, nach Glück, Erfolg, Karriere, nach Abwechslung, nach einem besonderen Kick. Und vor allem nach Sicherheit. Und ich frage mich, hat dieses Getriebensein etwas zu tun mit dem Vertriebensein aus Eden, aus dem Paradies? Manchmal wird diese Suche, dieses Getriebensein ja auch zerstörerisch für sich selbst und andere. Da wird der Körper und das Herz und die Seele krank. Da steckt man fest in schuldhafter Verstrickung. Und manchmal kommt dann ein schlechtes Gewissen dazu, dass er nicht mehr schlafen lässt und nachts immer wieder auftreibt. Und man versucht es zu übertönen oder abzutöten. Mir scheint, dass dahinter diese Sehnsucht nach Eden liegt. Diese Urerinnerung, die irgendwo in unseren Genen steckt. Diese Erinnerung, da war doch was. Schon als Kind erinnere ich mich, wir haben immer Westpakete bekommen. Und da war manchmal Paradiescreme drin. Ich habe als Kind Paradiescreme gegessen. Aus dem Westen. Das war ja auch das Paradies. Aus unserer Sicht. Aus dem Osten. Der Wasserspender bei uns in unserem Büro trägt Wasser mit der Aufschrift Eden. Und wenn eine Werbeagentur eine Werbung platziert mit dem Wort paradiesisch, ist schon mal der erste Punktesieg gemacht. Denn mit paradiesisch, was auch immer das ist, kann man punkten. Weil da ein Gen in uns angesprochen wird, eine Ursehnsucht. Freunde von uns haben in Dresden eine Band gegründet, die heißt Traum von Eden. Die das ein Stück aufgreift, dass in uns dieser Traum steckt, dieser Traum von Eden. Getriebene Menschen, Menschen, die auf sich gestellt sind, all diese Menschen sucht Jesus, sucht dieser Schöpfergott in seiner Menschensuchaktion. Und diese einfache Geschichte, die wir gerade gelesen haben von dem Hirten und den Schafen, die will das verdeutlichen. Ein Schaf ist diesem Hirten so wichtig, dass er loszieht, tagelang sucht, durch einsame Gegend, über Stock und Stein zieht, nur um sein Schaf zu finden. Endlich hat er es entdeckt, er läuft hin, schaut, ob es verletzt ist, nimmt es auf die Schultern, trägt es den ganzen weiten Weg nach Hause und feiert abends mit seinen Freunden beim guten, kühlen Glas Bier, dass er das Schaf wieder hat. Meine Frage, warum sollte Gott Menschen suchen? Warum sollte dieser Schöpfergott auf der Suche nach seinen Menschen sein? Haben sie ihn nicht ausreichend frustriert? Hat er nicht doch genug von ihnen? Haben sie ihm nicht doch lang genug gezeigt, zumindest seit der Aufklärung immer wieder versucht, Gott zu zeigen, wir brauchen dich nicht, auch wenn der Versuch nicht immer wirklich glücklich war. Mir scheint es, dass Gott an diesem ursprünglichen Konzept, an dem, was sich ursprünglich gedacht hat, ich will einen Menschen haben, der mir gegenüber ist, mit dem ich per Du bin, mit dem ich eine Gemeinschaft habe, den ich lieben kann und der mich freiwillig wiederliebt, der meine Liebe erwidert. Scheinbar hat Gott diese Grundidee nicht fallen gelassen. Und die ganze dicke Bibel, die wir als Buch oder als App da mit uns rumtragen, hat eigentlich ein einziges Thema. Das Thema heißt, er liebt mich. Das Thema heißt, er liebt dich. Das steht da von der ersten bis zur letzten Seite. Zusammenfassung, drei Worte. Und wie ein liebender Mensch das nun einmal im Sinn hat, er will den Geliebten für sich gewinnen. Wir haben das gerade erst wieder in der Familie erlebt, wie spannend das ist, wenn zwei sich kennenlernen, der eine den anderen liebt und der andere noch unschlüssig ist. Und wenn dann plötzlich per WhatsApp die Nachricht kommt, wir haben uns verlobt. Eine ganze Familie atmet auf. Wow! Sie haben sich zur Entscheidung durchgerungen. Ja, die Liebe wird erwidert. Die ganze Familie hat es gefeiert vor zwei Wochen am Samstag. Wir standen irgendwo beim Drachensteigen auf dem Feld und haben diese Nachricht bekommen. Liebe wird erwidert. Und wir haben das richtig gefeiert. Und mein Eindruck ist, dass Gott sich danach sehnt, dass Liebe erwidert wird. Was soll diese Geschichte mit den Schafen? Das Erste, was sie uns rüberbringen will, Jesus sucht dich. Jesus sucht mich. Vermutlich hast du das heute nicht das erste Mal gehört. Ich glaube, dass Jesus auf der Suche nach uns ist. Und das ist er schon seit Jahren. Er ist auf der Suche nach uns. Und er versucht uns zu erreichen. Und vielleicht fragst du dich, woran soll ich das merken? Ich erinnere mich an eine Autofahrt mit einem Kollegen, wo wir einen wunderschönen Sonnenuntergang beobachtet haben. Ich sage zu ihm, guck Heinz, den Sonnenuntergang, den hat Gott nur für uns beide gemacht. Er guckte mich irritiert an. Ich sage, ja, ist nur für uns da. Wir können einfach vorbeigucken, wir können aber auch staunen. Und können fragen, warum hast du das gemacht? Warum ist denn das da? Ja, nur Natur, nur Chemie und Biologie und Physik. Nee, Physik ist das hauptsächlich. Alles richtig. Aber wer hat ihn so schön gemacht? Und ich glaube, dass diese Schönheit, die letztlich vom Schöpfer kommt, dass sie in allem steckt, was wir uns anschauen können. Guck dir das Glas Wasser und was da drin ist, genau genug an. Du kommst fassungslos ins Staunen über einen Schöpfer, der dieses Wasser gemacht hat. Und die Geheimnisse des Wassers sind überhaupt noch nicht bis zum Ende ergründet. Das kannst du mit allen tun. Und ich glaube, dass das Hinweise sind, wie Gott unser Herz erreichen, wie Gott uns finden will. Gott will uns nicht durch tragische Ereignisse finden. Manchmal vielleicht. Aber in der Regel will uns Gott durch seine Güte zu sich ziehen. Durch das Gute, was er in unser Leben gibt, will er uns zu sich ziehen. Ein zweites, begreifen, Jesus will mich. Zugegeben, bei dieser Geschichte entsteht ein Bild in meinem Kopf. Da ist ein verängstigtes Schaf, das nur auf seinen Hirten wartet. Es ist ein wunderschönes Schaf, das ein bisschen Mäh macht. Und dann kommt der große, starke Hirte vorbei und nimmt das Schaf und trägt es voller Freude in der Abendsonne nach Hause. Das ist meine Vorstellung. Schafe, die umherirren, verwildern. Es ist wahrscheinlich, dass sie sich verletzen. In jedem Fall verdrecken sie total. Verdrecken von etwas, was man von der Kanzel aus nicht ausspricht. Und vor allem stinken sie nach Schaf. Schafe stinken nach Schaf. Konkret, so romantisch ist das gar nicht, dass dieser Hirte dieses Schaf will. Dass Jesus mich will, dass Jesus dich will, gilt, egal wie romantisch du gerade drauf bist. Egal wo du steckst, egal wie das Leben dich zugerichtet hat, egal was du verbockt hast. Habt ihr schon mal das Wort verbockt gehört? Das hat was mit einem bockigen Schaf zu tun. Egal, was andere über dich denken, egal, was andere, ob dich andere abgeschrieben haben, egal, was alle Welt über dich weiß und egal, was niemand von dir ahnt, Jesus will dich, und zwar dich selbst, so wie du bist. Egal wie, auch dreckig, verletzt, stinkend und eben ein bockiges, eigenwilliges Schaf. Und was dann kommt, ist nicht der Vorwurf, bessere dich endlich mal, du Schaf, oder mit dir nicht mehr, scher dich nach Hause, du hattest deine letzte Chance. Jesus tut es anders, dieser Hirte tut es anders. Gut, wenn wir das begreifen. Das erste ist das Verstehen. Jesus will mich. Das zweite ist begreifen. Er will mich so, wie ich bin. Dich so, wie du bist. Und trotzdem reicht dieses Begreifen nicht aus. Es kommt das dritte dazu, das Ergriffensein von dem Hirten. Der Hirte packt zu. Habt euch diese Situation schon mal vorgestellt, mit dem Hirten und dem Schaf, was er nach Hause trägt? Wie gesagt, in meiner Vorstellung ist das immer so ein Lämmchen gewesen. Ja, im Realtext ist von einem Schaf die Rede. Ein Schaf wiegt je nach Rasse zwischen 40 und 140 Kilo. Selbst wenn es die kleine Version ist mit 40 Kilo, hat jeder Mann spätestens nach 3 Kilometer über Stock und Stein damit etwas zu schleppen. Und wenn das Vieh dann noch stinkt, naja. Da ist nicht so viel mit lauschiger Abendsonne über Sonne gewiesen. Und trotzdem scheint es so, dass Hirte und Schaf wissen, jetzt passiert etwas, was sehr, sehr richtig ist. Stellt euch vor, das Schaf könnte denken. Was würde es denken? Meine Suche hat ein Ende. Mein Verirrtsein hat ein Ende. Ich bin gefunden worden. Das Getriebensein hat ein Ende. Die Angst davor, nicht anzukommen, die Angst davor, das Leben zu verpassen, hat ein Ende. Ich werde getragen, weil ich ergriffen wurde vom Hirten. Und überhaupt tut es unglaublich gut, dem Hirten so nahe zu sein. Zu wissen, ich bin bei ihm am richtigen Ort. Und er weiß den Weg, er bringt mich den Weg. Und er weiß ein gutes Ziel für mich. Unbegreiflich und trotzdem ergriffen. Es ist eine spürbare Gewissheit. Er liebt mich und er trägt mich sogar. Und dann wird gefeiert, der Hirte mit seinen Nachbarn. Was aber soll in dieser Geschichte der Nachsatz? Der Nachsatz, so wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Wer sind diese Gerechten, die der Buße nicht bedürfen? Das sind bestimmt die, die sich schon bekehrt haben. Bei denen ja alles in Ordnung ist, oder? Die der Buße nicht bedürfen. Gerecht sein bedeutet ja absolut ohne Sünde sein. Nichts in Gedanken, Worten und Taten getan haben, was dem Maßstab Gottes widerspricht. Wer gehört dazu? Wer meldet sich freiwillig? Ich bin ein Gerechter, ich habe Buße nicht nötig. Freiwillige vor. Mein Eindruck ist, dass in uns Frommen manchmal diese Haltung liegen könnte. Ich hab's ja. Im Land der Reformation, in der Freikirche. Ich habe mich bekehrt. Ich habe mich taufen lassen. Ich habe so viel richtig gemacht im Leben. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ja, es ist da ganz viel Gutes und Richtiges dran. Das stelle ich überhaupt nicht in Abrede. Und zugleich steckt da so ein gefährlicher Keim drin, der Keim der 99 Gerechten, die Buße nicht nötig haben. Das könnten höchstens Menschen sein, die sagen von sich, bei mir ist alles bestens. Ich brauche nicht mehr umkehren. Und wenn sie so denken würden, im Kontext des Gleichnisses heißt es eigentlich, sie sind auf dem Holzweg. Sie sind auf dem Holzweg, weil es den Menschen nicht gibt, der Buße nicht nötig hat. Manch einer verliert im Lauf der Jahre das tiefe Bewusstsein, ich brauche Jesus. Nicht nur für meine Bekehrung, nicht nur für mein Ticket in den Himmel, sondern ich brauche ihn auch über die Jahre, wenn ich mit ihm lebe. Ich höre nicht auf, ihn zu brauchen. Manche verlieren die Sensibilität für Sünde. Die großen, schweren Sünden wie Mord und schweren Betrug und Ehebruch machen wir ja alles nicht. Reden wir jetzt nicht über die Gedanken und die Blicke, lassen wir die weg. Und die kleinen Sünden, der Herr ist gnädig. Als Kind habe ich ganz oft gebetet, Herr, vergib mir meine Schuld heute. Wie oft bete ich das heute wirklich und meine es? Wenn Sünde bagatellisiert wird, wachsen Menschen heran, die Buße nicht mehr nötig haben. die es meinen, sie nicht mehr nötig zu haben. Und diese Menschen haben sich gefährlich verirrt. In der Geschichte gibt es an sich nur zwei Sorten von Menschen. Nein, Schafe. Verlorene Schafe. Verirrte Schafe. Verirrte Schafe. Und gefundene Schafe. Stopp, sagen die Bibelleser. Da gibt es ja auch noch die 99 zurückgebliebenen Schafe. Das ist doch jetzt die Herde des Herrn, die Gläubigen, die der Herr gerettet hat, die zur Gemeinde gehören und ewiges Leben haben, oder? Vielleicht. Vielleicht aber auch gibt es eine Parallele zwischen den 99 Gerechten, die Buße nicht nötig haben, und den 99, die zurückgeblieben sind. Könnte das dieselbe Gruppe sein? Es geht hier nicht, und bitte nicht verwechseln, es geht nicht darum, gerettet sein, Wiedergeburt zu verlieren. Die Bibel macht deutlich, dass Wiedergeburt Gültigkeit hat in Zeit und Ewigkeit. Das hört nicht auf. Aber es geht darum, dass es sein kann, dass wir uns als Gerettete verirrt haben. Dass wir die Nähe zu Christus verloren haben. Die Frische des Glaubens, die Frische der Beziehung zu Christus verloren haben. Und das ist so eine schleichende Gefahr, die sich im Lauf der Jahre einschleicht in ein gutes, frommes, auch gemeindliches Leben, die sich einschleichen kann. Und die schlimmste Verirrung ist wahrscheinlich die, dass man gar nicht merkt, dass man sich verirrt hat. Man weiß gar nicht, wo man hingekommen ist. Man braucht den Hirten, der einen sucht. Und diese Frage könnte jetzt da sein, bei dir. Was willst du mir jetzt eigentlich damit sagen? Bin ich nun richtig oder bin ich falsch? Bin ich nah bei Jesus? Bin ich von ihm ergriffen oder bin ich es nicht? Hast du eine Antwort auf die Frage? Ich kann das nicht beantworten. Für keinen. Und mir fällt es für mich selbst schwer. Ich habe eine ganz spannende Aussage gefunden. Es gibt einen ganz langen Psalm, den kennen alle, das ist Psalm 119. Das ist so einer von den ganz, ganz Frommen, die den Psalm geschrieben haben. Dem Psalm 119, wie viele Verse hat er? 150, glaube ich, oder was? Nee, warte mal, 176 Verse hat er. Also das ist einer von den richtig Frommen, der so einen Psalm schreibt. Wisst ihr, was der am Ende schreibt? Den letzten Vers? Den allerletzten Vers, den müsst ihr euch merken. Das ist der Hammer-Vers. Gehe ich irre wie ein verlorenes Schaf, so suche du deinen Knecht. Der hat so viel Frommes gesagt. Und ganz am Ende sagt er, falls ich mich verirre, lieber Gott, wie so ein verirrtes Schaf, such mich. Falls ich mich verirre, such mich. Und das ist für mich der vierte und wichtige Punkt. Bete, Jesus, such mich. Wenn das selbst die Ich bete ihn ganz oft morgens unter der Dusche. Jesus ist, da gibt es einen Herrn, dem ist nichts wichtiger als ein, das sich im Leben verirrt hat.
Die Botschaft dieses Lukas-Evangeliums ist, es ist nichts wichtiger, diesem Schöpfer, als auf die Suche zu gehen nach seinen Menschen. Und zwar, er sucht den Einzelnen, nicht die Masse, den Einzelnen dich. Ganz am Ende von Lukas Evangelium finden wir diese Jüngerschar, diese Treuen von
gefolgt sind, die in der besten sowas von irritiert vom Leben, was sie gerade erlebt haben. Jesus tot und Grab und angeblich weg und jemanden begegnet. Und das ist ja wahrlich sehr verwirrend. Und die wir gesungen haben, kommt das immer wieder zum Ausdruck.
Ich will von dir ergriffen sein, um zu wissen, ich bin richtig. Aber auch anderen sagen zu können, du darfst es auch sein. Und dann immer wieder das eine auch zu beten. Und das könnte so ein Schlüsselgebet sein gegen den Irrtum der Selbstgerechtigkeit, gegen ein Ausruhen, ich habe ja alles richtig gemacht. Vielleicht ein Schlüsselgebet, um Reformation auch 500 Jahre nach der Reformation neu zu erleben und zuallererst ganz persönlich. Dieses Gebet, gehe ich irre wie ein verlorenes Schaf, so suche du deinen Knecht. Ich wünsche euch mit. Jesus. Dass jeder Einzelne von dir so wichtig ist, dass du für mich, für jeden hier aufbrichst und für jeden Menschen in unserer Nachbarschaft und auf der Suche bist, damit wir verstehen, begreifen und von deiner Liebe ergriffen werden. Dass wir bei dir entdecken, was ist richtig bei dir. Jesus, ich bete.